Herzlich willkommen zurück. Schwartig-Müll, fußballfrei Schnauze, heute footballfrei Schnauze. Büchentalk Nummer 2. Herzlich willkommen, Jan Stecker.
Ja, wie der gute Max euch gerade schon gesagt hat, unser Gast heute, Jan Stecker. Und ich will eigentlich gar nicht zu viel verraten, weil der Max hat mich die ganze Woche lang angebettelt, dass er die erste Frage stellen will. Deswegen, Jan, ich gebe direkt wieder ab an den Max.
Also erstmal schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Endlich mal Deep Talk über Football. Bisher nur oberflächlich angerissen. Ich freue mich. Wir haben überlegt, also ich wollte, Marek war erst dagegen, ich habe auch mit Jan Weinreich gesprochen, kennst du ja auch sehr gut, den Quarterback von den Centurions.
Den mag ich auch sehr gerne.
Richtig. Und mit einer kleinen provokanten Sache anfangen. Ich meine, du warst dreimal im German Bowl, richtig?
Zweimal im German Bowl, einmal war ich verletzt leider und einmal im Endspiel, Europameisterschaft.
Ah, okay. Und German Bowl hast du zweimal verloren?
Ja.
EM hast du gewonnen?
Nein.
Nein?
Auch verloren.
Aber du warst MVP?
Nein.
Auch nicht. Ah, gut. Schade.
Da kommen wir dann. Ich war damals MVP, aber da gab es das eigentlich noch nicht so richtig. So inoffizieller MVP 1985 in Mailand.
Mailand, ach geil.
Haben wir allerdings im Halbfinale gegen Italien verloren und sind aber komplett verpfiffen worden an dem Tag, weil die Italiener das live im Fernsehen gezeigt haben und wollten natürlich unbedingt, dass die italienische Nationalmannschaft ins Endspiel kommt. Das stand sogar am nächsten Tag in der Zeitung, dass es eine Schande für Italien wäre, dass sie die Schiedsrichter beeinflusst haben, dass die dieses Spiel so verpfeifen.
Unglaublich,
so na gut. Ehrlichkeit.
Ja, echt. Und da war ich Starting Quarterback in dem Spiel. Und das war, glaube ich, das beste Spiel, was ich je in meinem Leben gemacht habe.
Ich meine, damit wollte ich eigentlich ein bisschen ärgern, aber ich habe ja schon gesehen, der Patrick Isur bei Ran in the Feld, der sagt das so oft.
Alle zwei Wochen kriege ich einen in der Sendung verbraten und das jetzt seit, ich glaube, 10 Jahren, die ich das jetzt fast mache. Ja. Das war auch schön, mit Roman Motzkus als Experten das zu machen, der ja nun gegen mich gespielt hat, auch zweimal in dem Endspiel in der Deutschen Meisterschaft. Dem ich dann immer begrüßen muss mit mehrfacher deutscher Meister, wo es mir fast den Mund zuklebt.
Also ist das
ich kotze ab, wenn ich das sagen muss. Und er weiß das natürlich und stichelt da gleich noch.
Geil, also du Brady Manning.
Wobei ich eher Manning war.
Der hat für die Berlin Adler gespielt, der Motzkus, oder?
Ja.
Okay, aber Champion-Gene hast du ja trotzdem, ne? Dein Sohn, Junior Absolut. Bowl 21.
Yes, sir.
Wie stolz bist du?
Das darf ich mir jetzt auch anhören. Oh Papa, ich bin der Erste, der den Deutschen Meister gemacht hat. Ich bin wahnsinnig stolz auf den Jungen, weil der hat sich da wirklich reingekämpft und hat sensationell performt, auch schon im Halbfinale. Es war einfach toll, das zu sehen. Das für mich, ich habe den Livestream kommentiert, ich konnte meinen eigenen Sohn kommentieren, wenn er einen Pass gefangen hat oder einen geilen Block gesetzt hat. Der hat ja Tight End gespielt oder spielt er noch. Und das war großartig. Und ich lass es mir auch nicht nehmen, mir einen Ring anfertigen zu lassen als Präsident der Crocodiles. Darf ich das ja? Und da steht auch Präsident drauf auf diesem Ring.
Geil, also,
weil ich habe einen Ring von Rheinfire, als die World Bowl-Sieger geworden sind. Aber da steht Steff drauf. Mein Name und Steff.
Und den
kann ich nirgendwo anziehen, weil wenn da der Coach neben mir sitzt mit seinem Ring und mit Gottes Willen, wenn Sebastian Vollmer neben mir sitzt, und das sah er ja auch schon mit 2 Super Bowl-Ringen, ziehe ich nicht einen Steff-Ring an. Aber den Ring, den gönne ich mir.
Man hat es auch gesehen bei Instagram, den stolzen Papa. Und hast danach noch, warst du auch ganz stolz drauf, noch im Beard-Ex-Contest abgezogen, deinen Sohn.
Da muss er doch echt üben.
Wie alt ist denn so ein 17?
Der ist jetzt 19 geworden.
19, also.
Also jetzt geworden.
Ja, aber da war er noch ein bisschen grün hinter den Ohren, hast du aber auch selber gesagt.
Der kann den Kehlkopf nicht sperren. Ja, du musst ihn ja sperren, damit du ihn laufen lassen kannst. Ja. Lernt er doch, keine Sorge.
Alles gut. Erstmal Champion werden und dann um das Saufen können wir uns danach noch kümmern.
Aber mega stolz.
Geil.
Mega glücklich.
Finde ich gut. Wie ist das Spiel ausgegangen? Gegen die Razorbacks, glaube ich.
21-7 gegen die Fürstenfeldburg Razorbacks. Das Geile ist ja, dass die Razorbacks das Team waren, in dem mein Sohn angefangen hat zu spielen. Nee. Weil wir haben ja vorher 21 Jahre in München gelebt, bevor wir wieder zurück nach Köln gekommen sind. Und da hat er angefangen zu spielen. Und sein bester Kumpel stand ihm genau gegenüber als Defensive End. Das war für den auch ein ganz großes Erlebnis.
Da schließt sich dann der
Kreis. Ich kenne ihn natürlich auch. Ich habe da ja sogar mal gecoacht eine Zeit lang und habe da auch Stadionsprecher gemacht damals. Und das war schon für uns beide auch ein Riesenevent.
Geil.
Also ich habe auch schön am Abend vorher nochmal mit den Jungs mich getroffen, ein paar Kölsch gezockt, den gezeigt, hat auch Kölner Bier geil schmeckt. Aber ich habe es ja nicht betrunken gekriegt.
Ja gut, das ist schwierig bei Bayern.
Coaching-Staff war fit am nächsten Tag. War die Regenschlacht am Rhein, so wird die in, das, wird das in die Geschichte eingehen.
Ja, okay, stimmt, ich erinnere mich sogar noch dran. Das war in Viktoriastadt oder war das?
Das war in Chorweiler.
In Chorweiler war es, genau. Auf der Bezirkssportanlage.
Da habe ich selber noch den Platz eingekreidet. Tage vorher.
So macht man es nämlich.
Ohne Scheiß.
Alles für den Sohn, alles für den Champion.
Alles für den Dackel, alles für
den Ja, oder Schweizer Familie. Taschenmesser des Footballs, wie der Max ja eben schon so schön gesagt hat. Ne? Ja. Also du schaffst es ja irgendwie in allen Facetten da auch irgendwie aufzutauchen. Ja. Bei dem Finalspiel, nur weil wirklich interessante Frage von meiner Seite. Du sagst Livestream kommentiert, dementsprechend so eine gewisse Neutralität muss man in so einem Livestream ja natürlich wahren, aber wie schwer ist es denn, sich auf den Stuhl zu setzen, dann bei so einer Aktion vom eigenen Sohn nicht?
Das habe ich vorher geregelt, ja? Weil da habe ich gesagt, wisst ihr was, Jungs, ich habe ja den Coach der Razorbacks angerufen und ich habe ja bei denen auch Stadionsprecher gemacht und da hatte ich immer einen Kollegen, den Markus, der das mit mir zusammen gemacht hat da und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, der Markus macht das mit dir auch beim Endspiel zusammen. Mhm. Und dann kann er die Razorbacks nach vorne jubeln und ich kann die Crocodiles nach vorne jubeln. Geil. Da musst du dich nicht zurücknehmen, sondern wir haben uns nur noch gefrotzelt gegenseitig. Ja? Und die haben ja auch einen starken Touchdown gemacht direkt am Anfang. Ja. Und das war richtig geil, weil da konntest du Vollgas geben und dann hat der andere Vollgas gegeben, wenn sein Team dran war. Geil. Also musste ich mich kein bisschen zurücknehmen.
Aber siehst du, das ist auch schlau. Ich würde es genauso machen. Wenn ich irgendein Team habe, was ich im Finale geil finden würde, dann würde ich mir irgendeinen suchen, der vom anderen Team Fan ist und dann kommentiert, weil dann es kommt auch viel
der
authentischer.
Der war ja auch ein erfahrener Stadionsprecher, der konnte das auch richtig gut. Der hat das auch mega gemacht. Also wir haben so einen Spaß gehabt zusammen da oben.
Ich stelle mir das auch total geil vor. Ich habe es leider nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich stelle mir das geil vor, wenn man sich dann gegenseitig ein bisschen neckt, sag ich mal.
War mega.
Ja, kommt gut rüber.
Ja, glaubt. Jetzt kommen wir mal zu deiner Jugendzeit oder deinem Footballstart, weil wir beide haben uns das Ganze irgendwann mal auch so angefangen anzueignen, aufgrund auch unserer Freundschaften, die wir so pflegen. Die reichen auch irgendwie in den aktiven Football halt natürlich mit rein. Nur, ich sag mal jetzt bei mir so 2009, 2010 war die Grundlage einfach eine komplett andere, um irgendwie in Football reinzurutschen. Erzähl vielleicht mal von deinem Start mit den Red Barons. Die waren mir noch nicht mal mehr ein Begriff. Ich habe selber bei den Falcons zwar mal versucht, Football zu spielen.
Kennt kaum einer noch heute.
Genau, vielleicht erzähl uns einfach mal von deinem Start. Wie ist man auf die Idee gekommen, American Football zu spielen ohne YouTube?
Das war ganz witzig, weil ich war damals 20 und mein kleiner Bruder war 16, allerdings der 1,96 groß, Monster. Und wir haben irgendwann mal durch Freunde, es war die ARD Sportschau war es, glaube ich, so ganz Zusammenfassung vom Super Bowl gesehen. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich Football gesehen habe. Und ich habe gesagt, boah, was für eine geile Sportart. Ich habe früher Zehnkampf gemacht als Jugendlicher, habe mir dann aber eine Knieverletzung zugezogen, musste deswegen aufhören. Dann gesagt, weißt du was, wir kaufen uns jetzt einen Football. Dann spielen wir. Dann haben wir zusammen tatsächlich mit dem Football ein bisschen irgendwo im geil. Park geworfen und so und haben geguckt. Dann nochmal Videos besorgt von College-Spielen. Die konntest du dir damals dann in Amerika irgendwie bestellen. Die wurden dann rübergeschickt und alles. Und das haben wir dann uns genau angeguckt, wie die werfen und alles. Und dann irgendwann sind wir zum Spiel der Crocodiles gegangen. Und standen da auf diesem Übergang, wo die durch den Tunnel kommen.
Ja.
Und als die da reingelaufen sind, damals hatten die, glaube ich, 8000 Zuschauer da im Südstadion. Oh. Als die da reingelaufen sind und wir das gesehen haben, haben wir uns angeguckt, haben gesagt, ey, wir müssen Football spielen.
8000 Zuschauer, krass.
Ja. Damals war das Südstadion, das war sogar ein oder andere Mal ausverkauft mit 12.000. Krass. Das war als 79, 80, da hat es gerade angefangen in Deutschland. Die Leute wollten alle wissen, was das ist und sind da hingegangen. Und dann haben wir aber dann irgendwie gedacht, naja, Crocodiles, die spielen ja schon erste Liga. Und dann haben wir uns, ich habe damals in einem Laden am Rosserplatz gearbeitet, gekellnert und so. Und dann kamen dann immer ein paar Sportstudenten rein, Kumpel von mir, ich habe auch Sport studiert damals. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir machen einfach einen neuen Verein. Und dann haben wir noch zwei andere getroffen, die gesagt haben, das ist eine geile Idee, machen wir. Und irgendwann kam auf die Idee Red Barons, weil der ein Snoopy-Fan war, der Snoopy von den Peanuts, hat ja immer mit seinem Hundehäuschen den roten Baron gesucht. Ja. Haben gesagt, Red Barons, scheiß drauf, so nennen wir uns. Haben uns gegründet, sind dann alle zusammen nach Mannheim gefahren. Da gab es den einzigen Footballladen in Deutschland zu der Zeit. Den haben wir leer gekauft, einfach mal mit 30 Leuten. Und dann kam die große Zeit von Roddy Peterson. Das war damals unser erster Coach. Das war so ein Ex-GI-Kämpfer aus Vietnam, der hier in Köln ganz bekannt hat, große Berühmtheit war. Der war Türsteher in den besten Läden und so. Und krass. Der hat auch Football gespielt, relativ gut sogar in Amerika. Der ist dann unser Coach geworden. Und dann sind wir irgendwie im ersten Jahr gleich mit der Mannschaft aufgestiegen, von der zweiten in die erste Liga. Es gab aber auch nur zwei Ligen damals.
Ja gut, aber ist ja egal.
Und sind dann im ersten Jahr direkt ins Halbfinale gekommen und die deutsche Meisterschaft. Geil. Haben dann ein paar Jahre da gespielt. Mein Bruder und ich. Und dann haben wir irgendwann hieß es, die Red Barons lösen sich auf, weil irgendwie liefen ein paar Sachen schief und ein paar Spieler sind weggegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollten schon immer mal so ein bisschen geliebäugeln mit den Crocodiles, weil es nicht so lief damals auch bei uns. Und als wir dann hörten, es könnte sein, dass der Verein sich auflöst, sind dann eigentlich so die besten Spieler, mein Bruder, ich, ein paar andere Jungs noch rübergegangen und sind zu den Crocodiles gegangen. Und genau in dem Jahr ist die Jugend der Crocodiles, die dann eine zweite Mannschaft gründen sollte, die deutscher Meister geworden sind damals auch, die sind dann zu den Red Barons gegangen, weil sie bei den Crocodiles keine Spielzeit gekriegt haben. Und die kleinen Drecksäcke sind 1988 tatsächlich deutscher Meister geworden.
Nee.
Also, es war
also war genau der Switch. Bist ein bisschen zu spät, zu früh gewechselt.
Mein Bruder hat da nicht so lange gespielt, er hatte eine Schulterverletzung und da habe ich dann noch bis 1991, Anfang 92 habe ich gespielt
bei den Crocodiles. Bei den Barons warst du Quarterback, ist das richtig?
Da habe ich als Fullback angefangen.
Als Fullback?
Tatsächlich, ja, bei der ersten Europameisterschaft 1983 war ich tatsächlich Fullback.
Aber sowas macht man ja nicht freiwillig, oder?
Doch, ich fand's geil.
Aber wann hattest du denn
deswegen
mal genug
als
Gewicht
Quarterback
dafür?
Bin ich auch super gerne selber gelaufen. Deswegen auch so ein Fan vom Quarterback-Sneak. Ja, weil ich habe immer den Schädel runtergenommen. Also da gab's nichts, Füße voraus oder so. Es war aber auch eine andere Zeit damals. Und gelernt habe ich das als Fullback tatsächlich. Und sogar bei der Nationalmannschaft 1983 in Italien, in der Nähe von Rom, war die erste EM. War ich als Fullback noch. Da war Wolfgang Kremser noch Quarterback der Crocodiles. Bitte der Nationalmannschaft auch. Also das war, mein Bruder war Tight End damals.
Wahnsinn.
Ja. Und das erste Spiel, die ersten Spiele bei uns auch als Fullback. Nur dann ist irgendeiner auf die Idee gekommen, weil mein Bruder sowieso immer nur die Handoffs gemacht hat und ich besser werfen konnte als er. Wir switchen einfach, weil er war auch nicht so der Teamleader. Du musst ja als Quarterback auch ein Teamleader sein. Dadurch bin ich dann halt Quarterback geworden bei den Red Barons und dann auch später als Quarterback zu den Crocodiles geswitcht. Um da dann wieder am Ende meiner Karriere die letzten 2-3 Jahre noch Tight End zu spielen. Als dann die große Zeit von Michael Davis kam, den werden die Kölner Football-Fans noch kennen.
Ja, selbstverständlich.
Der dann auch deutscher Meister geworden ist 2000.
Ich glaube, der hat auch in allen German Bowls zusammengerechnet die meisten Punkte erzielt. Ja. Michael Davis, der Sohn von Michael Davis, hat noch bei den Cologne Ronans, glaube ich, gespielt. Ja,
das weiß ich nur. Das war so die Zeit, als ich jetzt schon in München war. Da habe ich nicht mehr so viel.
Da habe ich für die Crocodiles 2, also naja, gespielt wäre jetzt übertrieben. Ich habe mich auch nochmal versucht. Ja, nochmal versucht und dann.
Auf welcher Position?
Da war ich dann schon O-Liner, ja.
Ja, cool.
Ich habe angefangen mal bei den Jets tatsächlich. Da habe ich.
Bei den Bonner Jets oder Troisdorf Jets?
Troisdorf. Und da hatte der Oliver Tank mich darüber geholt. Wie war denn nochmal der Quarterback da? Der komme ich nicht drauf. Sag mal, ein 2007, 2009 bei Troisdorf, der war vorher auch in Köln.
Da war ich komplett raus. Weil
Tony Moore. Kennst du den noch? Ja, das war mein Quarterback quasi, ja. Das war ganz witzig. Aber nochmal, richtig gespielt. Ich habe es immer versucht, habe aber nie so richtig in Anschluss gepackt, weil ich eher der Fußball, ich kam vom Fußballspielen und ich weiß nicht, ob du es kennst, konnte mir immer anhören, da sieht man an, dass der Fußballer ist und so ein Scheiß, das ist echt hart gewesen, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, aber wenn du O-Line gespielt hast und eine gute Figur hast, bist ja auch ein schwerer Junge.
Danke.
Also die Technik da zu lernen, ist jetzt nochmal für zweite Liga Deutschland oder so.
Ja, eben.
Oder das da, glaube ich, hast du völlig korrekt gespielt. Also ja. Darf sich schon gerne Footballspieler nennen.
Ja, danke. Ich habe natürlich auch viel den Fabian Höller, ich weiß gar nicht, ob der dir ein Begriff ist.
Ja.
Einer unserer besten Freunde tatsächlich. Den haben wir damals begleitet, wo er sich beworben hat für die Colleges.
Cool.
Und haben den auch 3 Jahre lang besucht. Also 3 von 4 Jahren haben wir mitgemacht und auch Spiele geguckt in Amerika vor Ort. Und der hat mir natürlich auch noch passende Tipps geben können. Auf jeden Fall. Der und Lukas Kolt, aber den habe ich nicht wirklich kennengelernt, nur ein paar Mal
geiler
getroffen.
Typ.
Ja, geil.
Typ.
Ja, war auch immer die 2-3 Mal Fläche zwar nur, aber sehr witzig gewesen.
Ja, sein Vater, mit dem war ich auch extrem gut befreundet, weil der war ja auch Center, mein Center, mit dem damals dann auf 85 bei der EM war ich mit dem auf einem Zimmer und so, und das war eine geile Zeit. Und dass Lukas das geschafft hat, an die Ole Miss, er hat in Mississippi gespielt, mega.
Ja, auf jeden Fall. Hat der Mississippi oder Massachusetts? Nee,
Massachusetts.
UMass, genau.
Der war doch mit dem Fabian noch zusammen.
Ja, ich habe, glaube ich, zu viel Blindside geguckt, den Film. Das war Ole Miss. UMass hat er gespielt.
Genau, UMass. Ja. Da ist mit dem Fabian nämlich da gewesen.
Er hätte aber sein können, ich habe gar nicht mehr verfolgt, was nach Fabian, er kam ja, glaube ich, 2 Jahre, nachdem Fabian da war, sprich, er hätte noch 2 Jahre gehabt, hätte ja sein können, dass er transferred ist, aber ja.
Ja, aber Lukas, auch heute noch ein geiler Typ, der hat ja auch, ist ja auch Trainer jetzt, wenn es die Zeit erlaubt und so. Also ich mag den total gerne, nach wie vor. Gute alte Kette. Genau wie der Vater vom Jan Weinreich, der ja auch in der O-Line gespielt hat, war auch mal ein O-Liner. Das war einfach eine super geile Truppe damals.
Ja, hast du den auch zu Weihnachten dicke Fernseher
genauso gut
geschenkt?
Feiern, wie wir verloren haben in dem Endspiel.
Hast du die denn auch so beschenkt, so wie die NFL-Quarterbacks?
Leider nicht.
Ja, kommen wir doch mal zurück auf deine Zeit. Ich habe ja eben schon gesagt, man hat bei uns jetzt schon in den letzten 10 Jahren gemerkt, dass Football ja auch schon sehr, sehr weit einen Sprung gemacht hat. Da kommen wir ja natürlich auch gleich noch mit dran NFL drauf zurück. Würdest du sagen, dass sowas in den, also so zwischen 80ern und 90ern auch schon eine wirkliche Weiterentwicklung gegeben hat im Football? Weil das ist wirklich sehr, sehr, ich bin da sehr, sehr neugierig, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass Football irgendwie 80er, 90er, ich bin 90 geboren und hatte so einen späten Berührungspunkt erst mit American Football. Weil wir halt ein Fußballland sind, ne, muss man ja auch einfach sagen. Genau, erzähl vielleicht mal so ein bisschen die Entwicklung 80er, 90er.
Also ich würde sagen, die 80er waren eine Zeit für sich damals. Das war tatsächlich so bis Anfang der 90er. Klar haben wir auch Technik gelernt, wir hatten auch eigentlich ganz gute Coaches, aber es ging eigentlich nur darum, entweder tust du mir weh oder ich tu dir weh. Das war schon mal der Kerngedanke des American Football damals, ja. Und die Jungs, die da gespielt haben, das waren auch teilweise einfach Jungs, die so Bock drauf hatten, anderen einen auf die Fresse zu hauen, ja, und das auf legale Weise machen konnten. Das war damals bei vielen der Sinn von American Football. Wie geil ist das? Wir können einem legal auf die Fresse hauen, ja, ab geht die Post. Ja. Und das hat sich dann tatsächlich Anfang der 90er geändert. Da kam dann auf einmal Technik mit rein, dann kam die NFL Europe, dann haben die Jungs ganz andere Möglichkeiten gehabt. Und das ist ein Riesenunterschied, die 80er, Anfang 90er zu heute, was mein Sohn jetzt allein in den ersten 3 Jahren, die er gespielt hat, seit er 15 ist, an Technik gelernt hat, habe ich in meinem ganzen Leben nicht gelernt. Ja, ja. Ich hatte auch nie einen Quarterback-Coach oder sowas. Ja. Mir wurde immer nur gesagt, 3-Step, 5-Step zurück, ja, oder hier Quarterback-Sneak oder Quarterback-Option. Ich bin halt auch gern selber gelaufen. Aber alles andere war dann, klar habe ich ein paar Sitzungen gehabt, wo wir die Spielzüge einstudiert haben und wir haben die auch geübt und alles. Aber so richtig, dass du so richtig vorbereitet wurdest auf den Posten des Quarterbacks, gab es damals noch nicht. Ja. Das hat sich heute alles komplett geändert. Deswegen sind ja auch so viele Deutsche mittlerweile im College in Amerika.
Ja, das ist auch cool.
Weil die wissen, die sind von der Technik her perfekt ausgebildet. Besser kannst du in Amerika auch nicht machen. Und die Deutschen gelten als extrem zuverlässig, als extrem pünktlich und
hart im Trainieren. Alte deutsche Tugenden noch, schön zu hören.
Keinen Scheiß, laufen nicht auf der Straße rum,
oh, genau, das
haben keine Waffen bei sich und haben einfach Spaß und sind trotzdem mega, mega zuverlässig. Und da stehen die drauf drüben.
Genau, das ist ja das, was du ansprichst. Da lacht man ja jetzt so drüber, aber das war auch eine Sache, die wir beide drüben festgestellt haben, auch als wir am College waren und auch, wir waren dann teilweise 4-5 Tage dann auch vor Ort und durften auch mal beim Training dabei sein, waren im Endeffekt bei UMass in allen wichtigen, sag ich mal, Facilities drin, auch von irgendwelchen Position Coaches und so weiter. Und da wurde uns so häufig gesagt, wie super toll diszipliniert jetzt der Fabi in dem Moment halt einfach gewesen ist, auch seine Mitbewohner. Klar, das waren alles Jungs, die das erste Mal von zu Hause irgendwie weggegangen sind, ne, in eine ganz andere Stadt. College Town ist auch immer noch ein bisschen anderes Studieren als in Deutschland, glaube ich, wenn du irgendwie aus der Kleinstadt nach Köln kommst. Aber den Punkt, den haben die uns so oft da gesagt mit der disziplinierten Geschichte. Ja.
Ich kenne ja auch mittlerweile den einen oder anderen Coach und alles, was die sagen, ist wirklich jedes Mal, wenn sie über deutsche Spieler sprechen, dass das eines der Eigenschaften sind, die sie am meisten schätzen. Also Sebastian Vollmer hat heute noch ein Wahnsinns-Standing bei Bill Belichick und auch bei Tom Brady, weil der einfach wirklich Paradebeispiel war eigentlich.
Ja. Oder Jacob Johnson. Ich glaube, Bill Belichick liebt den Jungen auch über alles.
Der ist so anerkannt da bei denen, weil der wirklich der Erste beim Training ist und der Letzte, der wieder geht und nie Scheiß baut und immer vorne weggeht. Das ist halt so, das sind Tugenden, die ich hoffe ja nur, dass dann irgendwann mal der erste Quarterback drüben in der NFL landet. Und auch da, glaube ich, ist mittlerweile, wenn du das siehst, der Jan Weinreich spielt jetzt bei den Centurions Starting Quarterback. Also es geht immer weiter, es kommt immer wieder weitere Schritte. Alexander Honig ist im Moment in drüben, ja, auf der TCU, Texas Christian University, versucht's da. Ich glaube ganz fest daran, ich weiß nicht, ob ich es noch erleben werde als Kommentator, aber ich glaube fest daran, dass irgendwann auch mal ein Quarterback in der NFL spielen wird aus Deutschland. Dann geht hier richtig die Post.
Ja, schade ist beim Jan Weinreich, dass er nicht nach der Highschool noch weiter in Amerika geblieben ist und das College gemacht hat. Aber als Kölner verstehe ich es natürlich auch, dass es irgendwie einen immer zurückzieht.
Der Jan ist ein wahnsinnig talentierter Quarterback. Ich habe mir jetzt auch wirklich in der ELF ein paar Mal durfte ich ja Spiele der Centurions moderieren und kommentieren. Ich glaube, dass wenn du einen guten Trainer hast, ja, der dir dann auch noch dieses Vertrauen schenkt und das Selbstbewusstsein gibt, da kann nach wie vor immer noch was draus werden. Ja. Aber wenn nicht, finde ich, dass allein die Tatsache, dass wir einen Starting Quarterback in der einzigen Profiliga in Europa haben, finde ich schon super.
Ja, mega.
Ist schon mal ein Riesenschritt.
Bevor wir jetzt zur ELF kommen, zur European League of Football, habe ich noch eine kleine Sache, weil ich fand es so geil. Ich finde es einfach geil, weil ich glaube, das ist generationsübergreifend ein Lied, wo jeder zu tanzt aktuell in der Disco. Und es war ein Mitspieler von dir. Hathaway.
What is
Love? In jeglichen Remixen, schon gehört und bis heute noch geil.
Ich bin heute noch, wenn ich im Radio unterwegs bin und meine Jungs sitzen neben mir, sage ich, oh, das ist Hedy. Ja, wir wissen, Papa, mit dem hast du zusammengespielt, ist ein guter Kumpel von dir. Ja, ich rufe den jetzt mal an. Weißt du, dann habe immer noch guten Kontakt zu ihm. War ein wilder Spieler.
Ja, welche Position?
Er war Quarterback.
Okay.
Quarterback und Safety. Das Geilste war, als der damals dazugekommen ist, da war der ja noch kein Sänger. Also es war so, ich habe damals Modenschauen moderiert. Also meine Karriere als Moderator fing an, mit Modenschauen zu moderieren.
Hey, siehst du?
Und darüber habe ich Hathaway kennengelernt. Und Hedy war damals Model und Tänzer. Und dann kam der irgendwann mal, habe ich gesagt, komm mal vorbei, mein Toll. Der immer erzählte, ja, ich habe mal Maryland College gespielt und so. Ich habe das nie überprüft, aber ich glaube ihm kein Wort. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich bin der Beste, der Tollste, der Schnellste. Dann kam der zu uns mal zum Training auf der Jahnwiese, haben wir damals trainiert. In einem Anzug, weißes Hemd, graue Hose, Schuhe, hat zwei Mädels links und rechts gehabt, also richtig auf dicke Hose.
Ja. Also wie man heute sagen würde,
Swagger. Ich kannte ihn ja, er war halt so, aber er ist auch ein ganz feiner Kerl eigentlich. So, und dann hat er gesagt, pass auf, ich bin euer neuer Receiver, ich bin der Schnellste, der Beste und fang alles. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, und dann kommen wir hin, da hat die Schuhe ausgezogen, ist dann barfuß. Dann habe ich gesagt, lauf mal ein Fly, also Fly heißt einfach nur geradeaus. Und dann habe ich ihm den Ball geworfen und der war so schnell. Wir haben uns alle angeguckt, so, Alter, ist der schnell. Und der Ball kam und er streckt die Hände aus und puff, besten Ball fallen. Okay, kann passieren. Weißt du, komm nochmal. Er wieder zurück, läuft wieder los, mega schnell wieder. Alter, der ist so schnell, das kann doch gar nicht sein. Pass, fallen lassen.
Hände aus Stein.
Okay, ab dafür Defense. Aber da musste die Bälle nur wegschlagen. Und er war auch ein harter Hitter, aber er war halt immer ein bisschen gierig auch. Er ist auch ein paar Mal vorbeigesprungen.
Also wenn du zu geil bist, ja.
Guter Winkel, hätte ihn eigentlich voll weghauen können und der Typ bremst einfach nur ein bisschen ab und du siehst Hathaway in dieser Position waagerecht aus dem Feld rausfliegen, ohne dass er den Typen getroffen hat. Aber geiler Typ, geiler Spieler. Und das Beste war, was er je gemacht hat, er hat immer noch Bezug zu uns und hat dann irgendwann mal in Mitte der 90er war das, glaube ich, da haben wir in der Ostkampfbahn gespielt. Da ist ja direkt das Schwimmbad. Ja?
Genau.
Im Müngersdorfer Stadion Schwimmbad. Und dann hat er da gesagt, okay, pass auf, Jungs, ich trete da auf mit meinen Mädels und sing What is Love und mach euch mal.
Wie geil.
Und dann hat er das tatsächlich gemacht in der Halbzeit. Und dann kamen die alle über diese Mauer von dem Stadionschwimmbad drüber gesprungen in Badehose und Bikinis und sind auf den Platz gestürmt, weil sie da Hedy gehört haben. Weil das war natürlich der Mega-Hit zu der Zeit. Ne?
Ja,
das
klar. Ich war
Nummer eins in Amerika, in ganz Europa. Und das war halt auch, das ist halt auch, also er ist echt ein geiler Typ, großzügig und das war eine Riesenveranstaltung. Wir haben natürlich ewig gebraucht, die Leute wieder vom Platz runterzukriegen, aber dafür hat es sich gelohnt.
Affengeil, ja. Echt. Also als ich das gelesen gehabt, also ich wusste es auch nicht, dass du mit ihm befreundet bist, aber das fand ich schon geil. Also ich gehe auch gerne feiern, deswegen dieses What is Love ist ja so ein Klassiker. Wenn du irgendwann noch einen im Tee hast und dann kannst du darauf so geil tanzen.
War halt das einzig wirklich geile Lied, was er gehabt hat und aber er hat das Beste draus gemacht.
Sehr geil.
Dazwischendurch mal gelebt wie ein König, dann musste er ein bisschen einen Gang zurückschalten. Aber er tritt immer noch. Er ist, glaube ich, jetzt im Moment in Russland und Ukraine und überall ist der super beliebt. Da gibt er mehrfach Konzerte im Jahr und verdient immer noch gute Kohle.
Also ich nehme den da in Schutz, den Hathaway. Wenn ich mit einem Song so viel Geld auf einmal gemacht hätte, glaube ich, hätte ich auch erstmal gelebt wie ein König und hätte irgendwann vier Gänge runterschalten müssen.
Also gerüchteweise. Entschuldige, wenn mir das passiert wäre, hätte ich schon nach einem Jahr keine Kohle mehr gehabt. Der hat ja immerhin 5 Jahre gebraucht, um so rauszuhauen. Nee, wirklich geiler Typ.
Ich habe mich mal interessiert, weil ich habe es auch noch ein Interesse halber nachgeguckt. Das war in 9 Ländern weltweit mindestens Gold oder Platin.
Der hat also mal einen Job gehabt, 3 Monate in Las Vegas, wo er im Mirage Hotel war das, glaube ich, 4-mal die Woche aufgetreten ist für jeweils $50,000 pro Abend.
What? Was ist das geil?
What is love? Baby,
don't hurt me. Das war nicht geplant, liebe Zuhörer.
Ja, also die Gerüchte haben gesagt, dass er im zweistelligen Millionenbereich verdient hat.
Geil. Oh Mann, ey.
Aber das weißt du natürlich alles nicht genau.
Ja, und jede Nacht.
Wenn ich ihn das frage, ist auch immer sehr vage.
Ja. Aber das Lied hat bis heute überlebt, von daher ist jeder
noch,
Cent wert.
Immer
jeder
noch ein geiler Song, hörst du immer noch gerne.
Ja, allein wie oft der geremixed wird, das ist das Letzte, was ich dazu sagen will, aber
ja,
das ist schon ein Hit.
Ich rufe nachher mal an, wenn ich nach Hause fahre.
Ja, das ist ein schöner Gruß von Schwarte Schmürt, Max und Marek.
Jawohl.
Ja, wir hatten jetzt eben schon mal, oder habe ich schon unterbrochen?
Nee, ich glaube, wir wollten gerade auf selbe hinaus. Schweizer Taschenmesser.
Ja.
Footballspieler, den Part haben wir jetzt gerade, Moderator wissen wir ja auch größtenteils, beziehungsweise wahrscheinlich jeder Zuhörer hat schon mal ran NFL geguckt. Jetzt kommen wir vielleicht zu einem kleinen Konflikt, den es auch in den letzten 1-2 Jahren gegeben hat, auch uns beiden, sag ich mal, sehr oberflächlichen deutsch deutschen American Football Gucker ist es aufgefallen, dieser Konflikt zwischen ELF und GFL. Ist ja auch für dich persönlich irgendwie darin geendet, dass du mal kurzfristig im Posten...
Aber das Amt ruhen lassen.
Ruhen lassen. Ne? Ich habe extra gerade verhindern wollen, zu sagen, zurückzutreten, weil das hatte man im Netz gelesen, aber irgendwie passte das nicht so richtig, weil du ja schon gesagt hast, während der ELF-Saison, die Überschneidung passt nicht so ganz. Von meiner Seite aus, guck mal, genau deswegen, weil das Internet so oft ungenau ist, vielleicht einfach mal ein kleines Statement von deiner Seite und auch irgendwie ein bisschen die Meinung mal.
Ja, das Ding war halt damals, als ich gefragt wurde, ob ich den ersten Vorsitzenden machen will bei den Crocodiles, habe ich mich natürlich gefragt, machst du das oder machst du es nicht? Ist schon ein bisschen mit Arbeit verbunden. Aber ich fand die Truppe geil, die da angetreten ist. Ich habe gedacht, es könnte wirklich richtig Spaß machen. Und vielleicht kann ich auch was für den Verein tun, weil ich halt im Football ein bisschen prominenter bin, vielleicht mit Sponsoren und allem. So habe ich mich gesehen. Vielleicht. Gut, dann kam erst Corona. Ja, das war schon mal richtig scheiße. Jo. Dann kam im zweiten Jahr die ELF, wovon ich auch vorher nichts wusste. Der Coach hat mir da nichts von gesagt, obwohl er wusste, dass ich Präsident der Crocodiles war. Aber das war natürlich klar, das durfte ja damals noch keiner wissen. Es kam ja dann relativ schnell und zügig. Und da war ich tatsächlich in einem Konflikt, weil natürlich sind einige Spieler von uns dann auch zu ihm gegangen und zur ELF gegangen, was ich absolut verstehen konnte. Ich kann das auch heute noch verstehen. Auch jetzt in der kommenden Saison werden wir wieder einige Abgänge haben, die in der ELF spielen. Aber ich habe das eigentlich gar nicht so als Konflikt gesehen und auch mein Vorstand, also meine Kollegen im Vorstand, auch nicht so gesehen. Wer es so gesehen hat, war halt der Verband, der AVD in Deutschland. Ja? Und für die ist das natürlich auch eine Riesenkonkurrenz. Klar, für alle Vereine ist das eine Herausforderung, eine Konkurrenz. Und die haben dann irgendwie so ein bisschen Terror gemacht, dann auch im Netz und alles, und haben dann irgendwie gesagt, ja, wie kann der denn und warum moderiert er denn da? Und ich habe gesagt, Leute, das ist mein Job und ich habe da Spaß dran. Ich liebe es, im Stadion zu sitzen und Football zu kommentieren. Klar weiß ich, dass das eine Konkurrenz für meinen eigenen Verein ist, aber das geht allen anderen Vereinen auch so, also müssen wir mit klarkommen. Ja? Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass wir nicht auch schon mal Spieler abgeworben haben bei anderen Vereinen. Ja? Ehrlich, da ist keiner, der hat keiner eine blütenweiße Weste, das kannst du ja auch gar nicht haben. Natürlich bemühst du dich um andere Spieler, und wenn du siehst, da ist ein guter Spieler irgendwo bei dir in der Nähe bei einem Verein, sprichst du auch mit dem und fragst, hey, hast du nicht Bock bei uns zu spielen? Genau das haben die auch gemacht. Also ich habe das nicht so gesehen, aber um diesem ganzen Gerede mal für eine Zeit lang ein Ende zu setzen, habe ich gesagt, okay, solange die ELF-Saison jetzt läuft, lege ich mein Amt nieder, beziehungsweise ich lasse es ruhen. Also ich trete nicht zurück, sondern ich lasse das Amt ruhen, um mich da aus dem ganzen Fokus rauszunehmen. Ich habe genauso viel Spaß gehabt, wenn ich da als Stadionsprecher bei den Crocodiles gesessen habe, das habe ich bei den Heimspielen gemacht halt, ja, und mein Team unterstützen konnte. Und natürlich ist das für uns schwierig und es wird nicht einfacher jetzt durch die Vergrößerung der ELF und durch Rheinfeier, die jetzt noch dazu gekommen sind, ist das Einzugsgebiet für uns natürlich schlimmer geworden. Also wir müssen damit rechnen, noch mehr Leute zu verlieren. Aber wie gesagt, das ist in allen anderen Ligen auch so und es ist auch in der GFL so und in der ELF, das wird auch so weitergehen. Also da musst du halt mit leben.
Ja.
Aber wie gesagt, wir sind ja nicht die Einzigen. Ja?
Nee, in ganz NRW ist ja, denke ich mal, davon betroffen, das Einzugsgebiet von Köln und Düsseldorf. Ja. Jetzt spielen die schon in Duisburg, jetzt reden die im Internet schon davon, dass sie mehr NRW präsentieren wollen als nur Düsseldorf.
Ja,
das ist ja schon eine Aussage. Ich sag jetzt mal, da wird ganz NRW betroffen
sein. Ich freue mich auch für Jungs wie den Jan Weinreich und wenn mein Sohn irgendwann mal ankommt und sagt, ich habe ein Angebot bei der ELF, glaubst du, ich sag dem nein?
Nee.
Klar, soll er machen, soll er Spaß haben, ganz ehrlich. Und ich finde das völlig okay und solange das Ding läuft und die Chance vielleicht auch wirklich für den einen oder anderen Spieler, sich über die ELF nochmal auf sich aufmerksam zu machen, ja, und vielleicht auch dann in Zukunft Geld zu verdienen und ein bisschen mehr Geld zu verdienen, als es jetzt da ist, finde ich toll. Ganz ehrlich.
Haben wir jetzt ja schon das beste Beispiel, der Receiver aus Berlin. Ich habe den Namen leider vergessen. Der Wide Receiver aus Berlin, der ist jetzt in die kanadische Liga gewechselt. Und da sind wir uns alle einig. Also ich weiß die Zahlen nicht, aber ich glaube, der wird da eine Ecke mehr verdienen als in Deutschland oder in Europa.
Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch im letzten Jahr, hat Aaron Jackson bei uns gespielt. AJ, Spitzname ist ein amerikanischer Receiver. Der hat jetzt ein Probetraining bei den Arizona Cardinals.
Genau. Ja, das ist geil.
Ich weiß noch nicht, was daraus geworden ist, aber das sind so Dinge, die freuen dich dann einfach. Ja?
Ist das für dich auch schon so ein bisschen ein Beweis dafür, dass die ELF, also die European League of Football, funktioniert, dass da...
Ich kann das nur von daher beurteilen, wie die Quoten waren bei uns und die Quoten waren gut bei ProSieben Max. Deswegen wird es auf jeden Fall auch weitergehen und das hat sich ja schon entwickelt. Es sind ja jetzt 4 Teams dazugekommen. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel da am Ende stehen werden, aber ich glaube, die wollen vielleicht sogar noch auf 20 Teams aufstocken.
Ja, irgendwie sowas habe ich auch
gehört. 24 sogar.
Wir hören 24 aus dem
Off. Genau. Also 24 Teams, dann haben sie eine richtige Liga und ich weiß auch, dass die NFL sehr interessiert ist an der ELF. Die haben ja nicht umsonst damals die NFL Europe hier gehabt, was auch eine Traumzeit war, die super Spaß gemacht hat. Wer weiß, ob das nicht nochmal irgendwann die NFL Europe wird, die neue. Ja? Weil die Amerikaner sehen natürlich auch einen Markt von 360 Millionen Menschen in Europa, ja, wo sie, und die haben ja nicht in allen Ländern diesen Hype, wie sie den jetzt in Deutschland haben.
Nee, tatsächlich
die wollen
nicht.
Halt, dass das rausgetragen wird. Deswegen gibt es jetzt auch ein Spiel der NFL in Deutschland. Ja. Also die Gerüchte besagen ja, dass eventuell tatsächlich nächstes Jahr Patriots gegen Chiefs
in München, in
der deutschen Stadt spielen sollen.
In München, oder ist das noch nicht raus?
Das ist, wird noch vor dem Super Bowl eröffnet, aber ich glaube, dass es München wird. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube,
habe das auch oft gelesen und die Bayern haben auch richtig Bock da drauf.
Irgendwie. Ja, die Amis stehen ja auch auf die, also wenn du mal einen Amerikaner fragst, wen kennst du, sagt er Bayern.
Weißt du, das war mein größtes Problem damit. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wie blöd sind die NFL-Leute? Einfach witzig gemeint jetzt. Ich sag, die Amis kennen sowieso nur Brezeln, Lederhosen und große Maß Bier.
Oh ja.
Und jetzt kommen die nach München, um ein Footballspiel zu machen. Die sehen nichts anderes. Die
werden nichts anderes sehen. Kommen sie im Oktober nach München.
Ja.
Da ist dann noch das Oktoberfest.
Das machen die extra. Ich wette mit dir, das machen
also
die extra.
Also wenn du die Vereine fragst, wann die nach München wollen, ja klar, Oktoberfest.
Ja,
ne? Also Bier, die glauben, die meisten Amerikaner glauben ja auch, wir tragen alle Lederhosen.
Das wollte ich gerade sagen.
Deswegen wie kann man in München nur dieses Spiel stattfinden lassen?
Das war auch unterschiedlich.
Amerikaner glauben, dass Lederhosen eigentlich unsere Einheitskleidung sind. Ja.
Ist es nicht, ob die Amis auch den einzigen deutschen Film, den sie kennen, Bierfest ist? Oder zumindest
Nein, das wurde mir so gesagt, das ist der beste deutsche Film. Bierfest ist tatsächlich aber ein amerikanischer Film.
Ja.
Oder geht nur über Deutschland.
Ja, also ich glaube, dass das alles der Hype, und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir diesen Hype so ein bisschen aufgebaut haben, auch mit ProSieben und Sat1 und RAN Football. Da bin ich echt stolz drauf, aber das wird richtig abgehen. Also wenn das hier das erste Spiel wird in der Allianz Arena wahrscheinlich, vielleicht, ist ja noch nicht sicher, aber boah, da freue ich mich richtig drauf.
Trink mal ein Bierchen vorher zusammen, ich werde mit Sicherheit in München sein. Der Jan, wenn er Zeit hat, mit Sicherheit auch. Marek sowieso, brauche ich gar nicht. Den brauche ich nicht überreden, der ist dabei. Wir waren jetzt auch in Düsseldorf beim Finalspiel. Ja. Natürlich einmal wegen Fabian Höller, klar, weil Frankfurt Galaxy, O-Line-Coach, haben uns natürlich auch sehr gefreut für den Fabi.
Ja, ich fand das Spiel, es war natürlich auch ein Megaspiel.
Hammer. Also wirklich Hammer.
Das war ein würdiges Endspiel mit einem würdigen Ergebnis. Und 20.000 Zuschauer finde ich jetzt, also wenn es 20 waren, ich kann so ungefähr.
Boah, 20 würde ich glaube schon
war
sagen.
Aber war richtig geil.
Ja. Ja. Es war sehr geil. Ich war ein bisschen mit dem Essen da unzufrieden. Aber
das stimmt.
Ja, gut.
Ja, auf dem Hinweg hat der Max wirklich Hoffnung gehabt, dass da wirklich richtig American Barbecue gibt
und sonst was.
Dann hat man gesehen, dass dann leider die Stadion
Es gab es, aber vorher auf der Fanparty. Wir waren nur leider ein bisschen spät dran. Deswegen eigentlich eigene Schuld, dass wir da nur noch gehen.
Klassische Kölner Eigenschaft.
Ja.
Hey, komm, wir gehen auf die Fanparty. Oh, scheiße, Jungs. Hey, wir hätten längst losfahren müssen.
Ey, Kacke, das war ziemlich genau so an dem Tag. Jetzt haben wir eben schon mal, also über Jan Weinreich haben wir gesprochen. Einen Frank hast du auch schon mal angesprochen, da wollte ich noch mal ganz kurz drauf zurückkommen.
Meinst du den Vater?
Ja, genau, Frankie, sag ich immer. Frank Weinreich, du hast eben erzählt, der war O-Liner für dich, aber warst du Quarterback noch bei den Krokus?
Ja,
geil, okay. Und Tight End aber.
Später, am Ende meiner Zeit, die letzten beiden Jahre, also die letzten drei Jahre war ich dann Tight End, weil wie gesagt, kam dann Michael Davis und da war klar. Und ich hatte auch nicht mehr so viel Zeit. Du musst ja als Quarterback, musst du wirklich bei jedem Training dabei sein. Du musst noch intensiver trainieren als alle anderen. Und das ging nicht mehr, weil ich zu der Zeit angefangen habe,
Modenschauen zu moderieren.
Ja, sorry, das war aber geile Kohle. Ich habe 1.000 Mark bekommen pro Job.
Ich würde es
auch hatte irgendwie 60 Schauen im Jahr und habe auf einmal Kohle verdient als Sportstudent. So, dann konnte ich natürlich auch nicht mehr immer, und deswegen war Tight End perfekte Wahl für mich dann.
Jetzt war es ein kleiner Backflip nach hinten. Ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich mit dem Frank das Halbfinalspiel auswärts in Frankfurt geguckt habe. Hat er mir zum Geburtstag netterweise Logenkarten geschenkt. Da haben wir schön gegessen und
sehr
getrunken. Super geiles Geschenk, freue ich mich bis heute noch drüber.
Ja, da habe ich noch Danke, gesehen. Frank. Da habe ich noch getroffen.
Genau, da habe ich auch den Patrick Gesume dann kennengelernt. Ja. Diesen,
war das nicht das Halbfinale sogar?
Ja, Halbfinale, genau, ja, richtig. Genau. Ja. Natürlich auf die Fresse bekommen Köln, aber
ja. Ja, aber ich finde es trotzdem geil, dass sie überhaupt ins Halbfinale gekommen sind. Das ist eine super Leistung gewesen, weil ich finde, vom Kader her waren schon Frankfurt und Hamburg definitiv am besten aufgestellt. Ja. Und Frankfurt, halt Galaxy, war natürlich auch das erste richtige NFL Europe Team, das als damals schon als erstes NFL Europe Team installiert wurde in Deutschland und überhaupt bei der NFL Europe, dass die natürlich auch ein gutes Team bekriegen würden, war klar.
Hat man auch generell auch bei dem Auswärtsspiel von Frankfurt in Köln gemerkt, was da einfach an, also A, das Team, wie gefestigt das generell war, aber auch, was man gesehen hat, wie gefestigt das Umfeld auch einfach schon da war. Ne? Sehr, sehr aktive Auswärtsfahrerzahlen noch irgendwie drin gab.
Wundert mich aber nicht, weil Rheinfire und Galaxy waren auch die beiden besten und erfolgreichsten NFL-Europe-Teams. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Was die Zuschauerzahlen anging, ich habe ja damals Stadionsprecher gemacht bei Rheinfire, da hatten wir 44.000 Zuschauer im Stadion. Wenn Galaxy da gespielt hat, war die Hütte ausverkauft. Wahnsinn. Und wir hatten selbst in den schlechteren, als dann die Zuschauerschwund kam, dann so ein bisschen in den 2000ern, waren es dann nicht mehr ganz so viele, hatten wir immer noch 25.000, 30.000 Zuschauer. Und die Galaxy auch.
Wahnsinn eigentlich, wenn man da heutzutage
das und ich bin mir auch sicher, dass es bei Rheinfire auch funktionieren wird wieder.
Wie war das denn damals? Aber haben die nicht in dem alten Rheinstadion noch gespielt? Mhm. Das war offen, ne?
Also die haben erst im alten Rheinstadion gespielt, das wurde dann umgebaut und dann haben sie noch ein paar Jahre in Gelsenkirchen gespielt.
Ah, okay, das habe ich schon Arena.
Zu der Umbauzeit und sind dann aber wieder zurückgegangen. 2007 wurde ja dann die NFL Europe eingestellt.
Ah, leider.
Aber das war die Stimmung auch, war riesig. Und ich glaube, bei Rheinfire wird es genauso gut funktionieren, wie gesagt, wie auch bei Galaxy.
Ja. Ja, bei Köln hatte ich schon große Sorgen tatsächlich, denn NFL Europe, weiß ich damals noch, haben wir Freikarten geschenkt bekommen, weil leider so wenig los war. Und deswegen
weil die Centurions auch relativ spät erst installiert wurden.
Ja, wie jetzt auch
eigentlich. Wenn die auch am Anfang an dabei gewesen wären, wäre es vielleicht ganz anders gewesen. Aber es ist natürlich auch dann, wenn du von Anfang an dabei bist und von Anfang an der Hype riesengroß ist, wie bei der NFL Europe, dann sind die Mannschaften, die da... Die behalten ihre Fans. Die hatten ja auch schon, und während bei den Centurions da erst eine neue Fanbase gegründet werden musste und hier in Köln sowieso schwierig, ne? Du hast die Haie, du hast den FC und das ist alles nicht so einfach gewesen damals. Und deswegen ist es gut, dass die jetzt von Anfang an dabei sind.
Ja. Deswegen bin ich auch doppelt und dreifach froh, dass wir auch einen kölschen Quarterback haben. Das wird jetzt ein bisschen lustig an, aber eigentlich, der Kölner steht doch genau auf so einen Scheiß. Genau. Ne? Also, ey, kölscher Quarterback, das ist genau es unser ist Ding. Mega.
Das und es gibt kein anderes Team, das einen deutschen Quarterback hat, ja. Und schon gar keinen, der Jan heißt. Hey, what is love?
Das ist ja auch eine witzige Side-Story. Jan wurde ja tatsächlich, also Jan Weinreich wurde tatsächlich nach dir benannt quasi.
Jein.
Jein? Okay.
Also ja, ich habe mit der Barbara damals darüber gesprochen, als der Jan zur Welt gekommen ist. Und sie hat mir erzählt, ich habe den nicht direkt nach dir benannt. Also sie fand den Namen geil.
Ja.
Sie fand den Namen geil und der Frank auch, weil es halt ein Name war, der damals nicht so populär war. Heute sind natürlich viel mehr Jans unterwegs. Nicht wegen mir. Aber vielleicht werden ja noch ein paar mehr Jans kommen, wenn Jan Weinreich seine Karriere weitermacht bei den Centurions. Ja. Auf jeden Fall war der Name eher der Grund. Aber natürlich so ein bisschen bin ich natürlich auch Pate des.
Ich wollte gerade sagen, gewisse Sympathien waren schon da. Ein bisschen
schreibe ich mir dann auf die Fahne. Und wenn er dann noch Quarterback wird, Halleluja.
Hast ja auch die richtigen Erfahrungen schon mal weitergegeben.
Und er hat noch gerade mir selber erzählt, Tight End gespielt, sogar auch mal eine Zeit lang, also drüben beim College. Also von daher perfekt.
Wahnsinn. Das wusste ich sogar nicht.
Ja, Frank fragt sich gerade, wo ich eigentlich war, als damals Jan Weinreich gezeugt wurde.
Ja, gut.
Nein, wir haben das geklärt.
Nein,
keine Sorge.
Alles gut. Das glaube ich auch. Also,
Aber er wurde nicht direkt nach mir benannt, sondern eher nach meinem Namen.
Na gut.
Ja. Meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, wie du die Zukunft der ELF halt siehst, aber das hast du, glaube ich, schon ziemlich gut beschrieben. Du sagst auch,
Das Potenzial ist da. Fernsehmäßig funktioniert es. Ja? Das ist natürlich auch perfekt, dass es dann bei dem Sender ist wie ProSiebenMax, der ja den Football sozusagen erst sowieso angeschoben hat.
Und wieder groß
passiert
gemacht
in einer Zeit, wo die NFL Ruhe hat, was auch nochmal ein Vorteil ist. Und die Quoten sind allemal gut genug, um das Ding auf jeden Fall weiterzumachen. Also das weiß ich. Und deswegen... Potenzial nach oben ist da, muss man einfach abwarten.
Ja. Also ich kann nur sagen, ich freue mich wirklich riesig auf die neue Saison, gerade wegen die, also du hast eben so salopp gesagt, dass wir oberflächliche Football-Gucker sind. Würde ich mich nicht zu bezeichnen. Ich kenne mich in Deutschland und Europa eigentlich ziemlich gut aus, weil ich immer schon viel verfolgt habe und auch, wie heißt nochmal dieser europäische Bowl? Euro Bowl oder so? Wo Schwäbisch Hall jetzt gegen Wien gespielt hat zum Beispiel.
Euro Bowl heißt ja, ich habe
das nie
gespielt.
Das sind richtig geile Spiele teilweise. Ja. Ich meine, klar, viele Defense-Fehler, deswegen ein paar mehr Punkte, aber trotzdem guter Football, richtig. Das macht richtig Spaß zu gucken und deswegen freue ich mich über die Österreicher extrem. Also Innsbruck und Wien in der
European League. Starke Teams.
Ja, das wird richtig
die
geil.
Die gehen ja auch 1-1 rüber. Also die haben jetzt schon eine starke Mannschaft. Die werden sich wahrscheinlich noch auf die eine oder andere Weise verstärken. Sehr interessant auch, wie es mit Istanbul aussieht. Ja, weil total. Die haben einen unfassbaren Geldgeber im Hintergrund.
Ja.
Die können, glaube ich, mal sich ein paar Jungs holen, was ich so gehört habe. Die werden wahrscheinlich auch ganz stark sein. Ich weiß jetzt nicht, wie populär in der Türkei Football ist. Aber ich glaube schon, dass das eine Sportart ist, die da drüben gut ankommt und auch viele Fans haben wird. Und die haben eine gute Basis, auch finanziell.
Es gibt da so witzigerweise Statistiken zum NFL Game Pass in Europa und die Türkei ist ziemlich weit oben da. Tatsächlich gibt es viele Abnehmer. Ich glaube nämlich, da siehst du auch schon, dass der Patrick vielleicht nicht so ganz doof ist und schon so Länder aussucht, also
wenn der Coach eins nicht ist, dann doof.
Das wollte ich aber so auch nicht sagen. Das war von mir jetzt nur so ein Spruch. Ich wollte sagen, dass es sehr gut kombiniert hat.
Also der weiß schon genau, was er macht. Der investiert halt auch wahnsinnig viel. Der ist bei jedem Spiel gewesen, das wir übertragen haben auf ProSieben Max, hat sich immer blicken lassen, hat immer mit den Fans auch interagiert.
Interagiert, ja.
Und der hat das Ding mega angeschoben.
Ja.
Und der hat da richtig Zeit investiert, glaub mir. Ich kenne auch seine Frau und die ist da nicht immer happy drüber gewesen.
Ja, wahrscheinlich
nicht. Weißt du, NFL-Saison vorbei und er gleich wieder. Nee, also das macht er schon richtig und er hat auch ein gutes Team an seiner Seite.
Sehr geil. Das freut mich, weil ich will das weiter gucken. Ich habe richtig Bock, hier in Europa guten Football zu sehen.
Ja, man muss ja nämlich auch dazu ja auch sagen, wie du auch eben gesagt hast, ProSieben Max macht ja irgendwo auch einem ein bisschen Hoffnung, weil da auch von meiner Seite zum Beispiel auch wirklich mal dickes Lob, wie ihr als Team es auch geschafft habt, diesen Sport nach Deutschland zu holen. Ja. Weil ich jetzt gerne auf einen Punkt noch zurückgehen würde, der mir sehr, sehr oft, gerade in der aktiven Saison der NFL auffällt, im Netz auch und insbesondere bei Twitter fällt mir das auf, dass du aufgrund der gewachsenen Football-Strukturen im Netz auch mittlerweile wirklich so eine Front hast zwischen RAN NFL und so diesen vermeintlichen, sag ich jetzt mal, Football-Analytics-Leuten, die dann tendenziell eher Richtung PFF schauen, Richtung Noten, Richtung Grades und die dann auch gerne mal irgendwie einen scharfen Ton irgendwie auch an den Tag legen. Da würde ich gerne einfach mal nach meinem wirklich sehr dickes Lob an euch einfach nochmal, wie ihr es einfach gepackt habt in den letzten 10 Jahren, diesen Sport auch einfach auf die Bühne zu bringen, weil wir beide wissen noch haargenau, wie das ist, mit irgendwelchen viereckigen Pixeln auf dem Fernseher versuchen zu erkennen, auf welcher Yardline der Ball liegt. Ne? Deswegen da auf jeden Fall Dankeschön und auf jeden Fall würde es mich einfach mal interessieren, wie das jemand wie du wahrnimmst, einfach so eine Meinung im Netz.
Ja, ich weiß natürlich, dass es Hardcore-Fans gibt und es gibt normale Fans. Und natürlich ist es auch, du musst immer so ein bisschen, ist eine Gratwanderung, wenn du als Kommentator arbeitest und auch als Experte, weil du natürlich auf der einen Seite die Fachjungs hast, die sich wirklich auskennen, aber auf der anderen Seite, vor allen Dingen jetzt, wenn wir die Playoffs auf ProSieben zeigen, dann halt auch Leute dabei hast, die vielleicht noch nie geguckt haben oder noch nicht so genau kennen. Das heißt, du kannst nicht mit Fachbegriffen um dich schmeißen ohne Ende, das ist das Cover 2, Cover 3 und keine Ahnung was, sondern du musst einfach erklären, was die Leute sehen auf dem Spielfeld. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Punkt, wo andere Leute sagen, aber das ist ja, sowas braucht man jetzt aber auch nicht so zu erklären oder dann mach doch mal ein paar Fachbegriffe oder der hat doch sowieso keine Ahnung. Viele Fragen, die ich dem Coach stelle, könnte ich auch selber beantworten, aber er ist nun mal der Experte.
Ja.
Und das ist auch völlig richtig so. Ansonsten muss ich sagen, jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Ja? Und ab und zu, vielleicht habe ich auch mittlerweile schlechtere Augen, keine Ahnung, aber ich verwechsel dann auch schon mal eine Nummer, die da im Spielfeld ist.
Ja, mein Gott.
Ich verwechsel mal Spieler vorne. Und dann sehe ich beim Aufstehen, ach du Scheiße, das war der ja gar nicht. Passiert aber auch allen anderen. Ich kann jeden verstehen. Ich finde halt nur, wie es immer ist im Internet, dass man das so gehässige Kommentare, das finde ich dann, das ist dann einfach ein Schritt zu weit. Ja? Man kann sich darüber aufregen, kann da diskutieren drüber, aber die meisten Menschen, die es schauen, ja, wir hatten jetzt 1,3 Millionen Zuschauer beim Conference Championship Game auf ProSieben, das ist mega erfolgreich und die meisten davon, die wollen unterhalten werden.
Ja, das ist auch so.
Und deswegen, ich habe auch viele Kumpel von mir, die jetzt lange schon beim Football dabei sind und auch ehemalige Kameraden, mit denen ich früher gespielt habe, die alle sagen, Icke, den braucht wirklich keiner. Doch,
der ist genau richtig.
Den brauchst du, weil der bringt genau diesen Unterhaltungswert da rein. Das macht der echt toll. Und ich hoffe sehr, sehr, dass der sich auch kein bisschen verändert mit seinem Berliner Slang und wieder die Schnauze frei redet. Und dann,
Absolut. Klar,
redet er manchmal Quatsch. Aber das ist doch wunderbar. Das ist doch genau das, was die Leute wollen.
Da bin ich zu 100% bei dir. Das macht euch auch authentisch. Das macht diese ganze Sendung auch authentisch. Und nochmal, wir beide sind wahrscheinlich genau die Leute, sag ich jetzt mal vom Fachwissen her, die eigentlich dann am Rumstenkern sind. Nicht, dass wir jetzt stänkern, sondern ich nehme die, also die Leute, die kann ich nicht verstehen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Also wenn wir jetzt mit 5, 6 Leuten gucken und da sagen 4 Leute, ey, können wir bitte über den Game Pass gucken, weil ich will die amerikanischen Kommentatoren haben. Das hat dann nichts damit zu tun, dass man euch nicht mag oder so, sondern einfach, dass die schon ein bisschen weiter sind und mehr mit Fachwissen vollgeballert werden wollen. Aber dann ist es kein Grund, den Markt in Deutschland, also ich finde das, sorry, da werde ich immer sehr emotional, weil ich die Leute einfach nicht verstehe. Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Die kann ich 0,0 nachvollziehen.
Ja, man darf aber auch nicht vergessen, wenn du Fernsehen guckst, also ich weiß noch, als ich da angefangen habe, Fernsehen zu machen, ich mache das jetzt seit 26 Jahren, da musstest du noch an Sender schreiben, wenn du dich über jemanden aufregen wolltest. Ja, da musstest du einen Brief an den Sender schreiben. Ja, genau. Und dann wurde dir dieser Brief dann irgendwann ausgehändigt und dann stand dann irgendwas drin. Das fand ich nicht toll, was sie da gemacht haben. Und das fand ich nicht. Heute
240 Zeichen.
Du kannst alles loslassen, was du willst. Ja,
bescheuert.
Und das ist schon, bringt natürlich dann auch Leute nach vorne, die eben, weiß ich nicht, nichts schöner finden, als auf ganz böse Art und Weise zu lästern. Aber das ist ja bei jedem so. Also das hast du ja beim Fußball so, also in jeder Sportart, glaube ich, ist es das Gleiche. Tatsache ist aber, dass ich gucke mir immer am nächsten Tag die ganzen Zusammenfassungen von NFL an, anderen Spieler auch alle. Und wenn ich dann das Spiel gucke, das wir gemacht haben, der Coach und ich, oder Roman und ich, je nachdem, wer dran ist, das ist tatsächlich, sagen die Amis fast das Gleiche, was wir sagen. Also wir haben, manchmal sind wir sogar vor denen schon in der Analyse. Ich habe jetzt ein Spiel gehabt, wo, das war, wer war das noch? Die Rams war das, im Divisional Round Game, als sie gegen Tampa gewonnen haben, stimmt, wo Matt Gay ein Field Goal schießen sollte, ein weites. Und wir hatten vor dem Spiel gesehen, dass der beim Warmschießen Probleme im Oberschenkel hat und haben gesagt, hu, Alter, das, wir haben ja noch vor dem Spiel gesehen, dass er sich da in den Oberschenkel, also das ist jetzt, das waren, glaube ich, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall knapp an die 50 Yards oder so. Und das hat er tatsächlich nicht gemacht. Das war zwar in der Richtung, aber es war zu kurz. Also haben wir, und dann kamen die Amis.
Ich erinnere mich an das Ding.
Und dann kamen die Amis raus und haben dann ihre Zeitlupe gezeigt. Und haben dann auch gezeigt, was wir aber schon längst gezeigt hatten, wie der sich vor dem Spiel da an den Oberschenkel gefasst hat. Also die waren praktisch in dem Moment nach uns. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass sie das besser machen oder sonst, aber die analysieren mittlerweile, auch der Coach vor allen Dingen und der Björn, die natürlich wirklich feine Ahnung haben, das Spiel auf die gleiche Art und Weise, wie es die Amerikaner machen. Also wenn mir jetzt einer erzählt, ich mache den Game Pass an, weil ich da mehr Infos kriege, dann muss ich sagen, nicht ganz.
Das ist nämlich genau der Punkt. Die Leute, die dann rumstenkern über RAN NFL, die könnten rein theoretisch auch den Game Pass gucken. Die haben einfach keine Ahnung. Die sind einfach die Leute, die auch über jedes andere Thema im Internet meckern würden. Deswegen schließ mich Marek an. Bleibt bei dem Stil, den ihr habt. Und ich finde Icke auch total geil. Der passt voll in die Sendung. Und der ist ja auch dafür da, um das zu kanalisieren. Ja, da kommen 1000 Nachrichten. Der kanalisiert das und gibt euch das, was halt dann eben für Entertainment sorgt. Und ja, in dem Sinne, top. Chapeau. Danke.
Ja, NFL. Ich glaube, Championship Finals hast du gerade eben schon perfekt gesagt. Gib mal ein kleines Review.
Die letzten zwei Wochen waren unfassbar, ganz ehrlich. Also ich hab wirklich gesagt, eigentlich mache ich da Urlaub. Wenn du so Spiele kommentieren darfst, dann ist das Urlaub machen. Ja. Also wenn ich wirklich, das darf ich natürlich meinem Sender nicht sagen, aber wenn jede Playoff so wären wie die, würde ich sagen, ich mache es umsonst. Ich will da gar kein Geld für irgendwann. Das ist so, so geil, das zu kommentieren, was wir jetzt in der Divisional Round hatten. Und was wir jetzt auch in den Conference Championship Games hatten, das waren die 6 besten Spiele meines ganzen Moderatorenlebens.
Ich glaube, bis heute noch also
Augenringe davon. Ich habe ja nur 2 davon gemacht, aber Wahnsinn. Unfassbar.
Ja, also.
Die 3 habe ich gemacht. Also, das war wirklich, jedes Spiel für sich war unfassbar.
Welches würdest du jetzt so, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, welches der 6 Spiele, wenn du nochmal könntest, welches würdest du nochmal gucken?
Ich würde definitiv das moderieren wollen, was ich nicht gesehen habe. Und das war das Divisional Round Game der Chiefs gegen die Buffalo Bills. Weil ich bin dann nach meinem Spiel ins Hotel, habe mich direkt dahingesetzt. Normalerweise muss ich ehrlich sagen, ich schlafe ein. Meistens dann in der Halbzeit in der regulären Saison, weil du bist natürlich auch kaputt und hast vorher vier Stunden da gearbeitet. Und dann habe ich da, ich weiß noch, dass ich echt am Ende des Spiels auf der Bettkante vor dem Fernseher gesessen habe. Und da haben sie dann gegen die Wand gehämmert, weil ich da rumgebrüllt habe, weil das so unfassbar geil war. Du hast 2 völlig gleiche Mannschaften gesehen. Ja. Du hast Josh Allen gesehen, du hast Patrick Mahomes gesehen, beide gleiche Art des Spielens, beide viel gelaufen, beide super Pässe gemacht. Das war unglaublich, ehrlich. Ja. Also das war für mich das Spiel der Playoffs, definitiv.
Ich fand es auch beeindruckend mit Mahomes und Kelce, wie die sich da auch nochmal, das ist einfach eine Chemie, die
Wahnsinn.
Der läuft gar keine Route mehr nach dem Playbook, sondern der sagt, pass auf, und dann do it. Und dann, ja, alles klar. Ich werf da hin, wo du hinläufst, kein Thema.
Machen wir schon.
Das war für mich das Allergeilste.
Wie viele Super Bowls hast du jetzt eigentlich mittlerweile schon moderiert in Amerika vor Ort?
10.
Was? 10?
Geil. Zehnmal vor Ort.
Geil.
Ich habe zwei für Premiere gemacht damals, als ich noch bei Premiere war. Das war Ende 90er und Anfang der 2000er. Und dann habe ich jetzt 8 mit Pro7 und Sat1 gemacht.
Geil.
Also ich habe meinen 10. Super Bowl.
Ja, und jetzt,
ich mache jetzt, Brady hat, glaube ich, auch 10. Und jetzt mache ich, glaube ich, meinen 11. Deswegen bin ich einen mehr als Brady.
Jawohl. Ja, geil.
Jawohl. Meilenstein auf jeden Fall.
Also die habe ich, und ich davon, wo ich allerdings, was natürlich schade ist, dass wir jetzt durch Corona halt nicht vor Ort sind, auch dieses Jahr nicht vor Ort sind, weil wir es einfach, das Risiko einfach zu groß ist.
Ja. War letztes Jahr schon so, hast du gesagt?
Letztes Jahr waren wir auch nicht vor Ort.
Dieses Jahr gab es ja, glaube ich, auch irgendeine Geschichte mit Icke, dass sie irgendwie mal.
Ja, die waren ja drüben. Die waren ja beim Spiel der Chiefs und die waren bei einem Spiel der Patriots, jeweils im Stadion, und da haben sich dann von den 3 Jungs, haben sich 2-mal gleich Corona angefangen. Sind 5 Jungs rüber. Und 2 haben sich Corona eingefangen. Und die anderen drei mussten dann auch noch erstmal warten, ob sie.
Ja, klar.
Weil sie haben den Kontakt. Das war schon, deswegen haben wir gesagt, wir schicken dann ein Team rüber, das von vor Ort ein paar Berichte macht und auch so im Vorlauf der Sendung des Super Bowls, aber den Super Bowl selber machen war wieder aus München.
Ja, okay.
Wieder mit Björn Werner und Coach und Eko und mir.
Geil, freue ich mich auch drauf.
Ja. Schade, also ich wäre gerne LA gefahren. Ich hätte dann auch gerne noch eine Woche dran gehangen und
ja,
hätte
mir Harley
geliehen und wäre ein bisschen rumgefahren da. Das letzte Mal, dass wir da waren, war Miami, und Miami war aber auch schon mega. Ja, da war ich, habe mal meinen Bruder mit dabei und dann sind wir schön danach. Haben wir noch 5 Tage dran gehangen, schön Mustang Cabrio geliehen und mal ein bisschen durch Florida gefahren noch.
Kann man mal machen.
Kann man machen. Wohl,
ja. Ein bisschen flanieren da. <Ja. lacht> Finde ich gut. Was würdest du sagen, wenn du an Super Bowl denkst vor Ort, was war so deine kurioseste Erfahrung? Wir kennen ja zum Beispiel die Bills-Mafia, die Fans der Bills, die sind natürlich geisteskrank und springen von ihren Campern auf Plastiktischen oder Holztische, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich war alles schon dabei.
Also was ich sag mal, eins rauszupicken wäre, glaube ich, falsch. Aber
so viel war es, ja?
Ohne Scheiß. Also wir haben auch super Sachen erlebt da. Aber das Geilste ist halt, da muss ich schon sagen, war Miami auch sehr weit vorne. Weil es kommen halt zu einem Super Bowl kommen halt nochmal 50.000 Menschen in die Stadt, die gar keine Tickets haben. Ja? Mhm. Plus denen, die Tickets haben, die von außerhalb kommen. Und die kommen aber schon am Anfang der Woche. Und dann ist das jeden Tag, wir sind ja auch meistens, also ich komme meistens dienstags an, die Jungs vielleicht auch schon sonntags, oder so eine Woche davor. Und jeden Tag wird das mehr, was da los ist. Jeden Tag wird es schwerer, einen Platz im Restaurant zu kriegen, wird es schwerer, in eine Sportsbar reinzukommen. Und Miami war halt, wir haben ein Hotel gehabt, das war direkt da am Ocean Boulevard. Das ist da, wo es mehr ist. Und was da abging in dieser Woche, war unfassbar. Weißt du, da wirklich, es war so ein Spaß gemacht, da abzuhängen. Die Leute waren so gut drauf. Und das ist bei jedem Super Bowl so. Also du kommst dahin, die Stimmung ist total geil. Da gibt's auch keine Fan-Hater oder sowas, dass der eine Stress gibt zwischen zwei Mannschaften oder so. Gibt's nicht. Ne? Die feiern da gemeinsam bis zum Super Bowl, und dann nach dem Super Bowl ist dann Totenstille.
Ja gut, man muss sich auch erstmal erholen nach so einer Woche.
Das ist der Punkt. Ja, also das dauert ja auch ein bisschen und alles, ja. Und dann ist dann an dem Abend, findest du nochmal so die ein oder andere Party und völlig betrunken, die da rumhängen. Aber die richtige Party, die geht eigentlich vor dem Super Bowl.
Geil.
Und das ist echt, das
also,
ist
also, Marek, mega. Egal wie teuer die Tickets sind, wir müssen mal darüber.
Ja, oder auch wenn du keine Tickets hast.
Echt?
Ja? Echt? Ey, ohne Scheiß.
Dann steigern wir uns jetzt.
Wenn das in einer Stadt ist wie L.A. oder Miami oder so, wo du weißt, da ist halt auch Strand und Party. Also ich war auch schon beim Super Bowl. Da habe ich gedacht, ich kriege Karten, habe aber keine gekriegt. Aber das war auch Miami damals. Da haben die am Strand so eine geile Party gemacht. Ja? Deswegen ist das, finde ich, völlig wurscht. Also wenn man die Atmosphäre erleben will, kannst du auch ohne Tickets machen. Hm. Aber im Stadion ist natürlich dann nochmal eine Runde drauf.
Ja,
sind die Krönung, Preise sind auch, die sind echt
Halleluja. Ja, ist egal. Aber da muss man mal drauf sparen einfach und sich
einmal,
das
gönnen. Einmal, genau. Once in a lifetime.
Ja, ganz ohne genau. Scheiß. Das ist,
ganz genau.
Ist wirklich ein Lebenstraum von mir, muss ich einfach sagen.
Ist auch eine Erfahrung, die du nie vergisst.
Also ist genau, wie ich auch auf einmal bei einem WM-Spiel dabei sein wollte unbedingt. Und hab ich mir auch erfüllt. Deutschland gegen Ecuador 2006. 3-0 gewonnen. Poldi hat ein Tor gemacht.
Ich war nur bei einem Spiel bei der Fußball-WM. Da war ich, 14 Jahre alt. Und mein Vater hatte Tickets für uns, DDR gegen Deutschland in Hamburg bei der WM.
Das können wir gar nicht mehr gucken.
Ja, schön 1-0-1 auf den Sack gekriegt. Das war das einzige Fußballspiel, was ich je gesehen habe. Ein WM-Spiel, sagen wir mal so.
Ja, mal zurück zur NFL. Ich habe noch eine Entweder-Oder-Frage für dich. Jetzt mal gemessen an den Finals, an den Siegerteams. Welches Skillset hättest du lieber? Das von Stafford oder das von Burrow als Quarterback?
Welches was?
Skillset. Also ich sag jetzt mal, welcher Spielertyp wärst du lieber? aus dem Bauch heraus.
Burrow. Es tut mir leid, Matthew. Er ist ein geiler Typ.
Ist auch ein geiler Typ tatsächlich.
Aber Burrow ist so eine coole Drecksau.
Oh ja.
Ganz ehrlich. Ja, der ist einfach auch mit der Zigarre in der Kabine. Ja. Es mag sein, dass der eine oder andere sagt, der ist arrogant, aber ich finde, der ist einfach cool. Und wie der zurückgekommen ist nach diesem vorne und hinten Bänderriss, ja, nach dem Jahr, wo andere nie wieder Football spielen danach und was der da geleistet hat und wo der sein Team hingeführt hat und ich sag mal so, von den Skills her, und das ist das, was ich wirklich bewundere an ihm, man hat schon oft gesehen, dass Quarterbacks, wenn die wirklich auseinandergenommen werden von der Defense, dann auch in den Panikmodus schalten,
naja,
den Panikknopf drücken. Und als der da von den Titans 9-mal gesackt wurde,
Wahnsinn,
im Spiel, und teilweise nichts machen konnte, weil die über den hergefallen sind und den begraben haben unter sich, bevor er auch nur 3 Schritte zurückgemacht hat, nicht eine einzige Sekunde war der im Panikmodus. Der hat einfach, das ist der Skill, was ich am meisten an ihm bewundere.
Ja, okay.
Dem kannst du auf die Fresse hauen von Anfang des Spiels bis zum Ende des Spiels, aber der kommt nie in Panik.
Genau, das hatte er nämlich bei LSU so ähnlich auch schon gehabt. Yeah. Deswegen hätte ich dein Argument nämlich genauso genommen.
Das ist das.
Ich glaube, ich gönne Stafford in 2 Wochen zwar mehr, aufgrund auch seiner persönlichen Geschichte, auch so familiär, was er auch schon alles durchmachen musste, und weil er in Detroit halt sein musste.
12 Jahre Detroit und trotzdem auch immer die Klappe gehalten. Genau. Ganz feiner Kerl, auch Charakter einwandfrei. Aber Burrow ist eine coole Drecksache.
Burrow ist richtig.
Aber der Stafford hat ja nicht nur die Klappe gehalten in Detroit, der hat ja auch mehrere über 4000 Yard-Seasons geworfen. Also der trotz allem ein geiler Typ.
Deswegen, also wir haben da am Wochenende auch drüber gesprochen, dieses All-In von den Rams, ja. Es ist, wenn dann jetzt, also die werden es nächstes Jahr nicht mehr packen. Nächstes Jahr kriegen die das jetzt nicht mehr gebacken, die ganzen Jungs zu halten. Wenn, dann müssen die jetzt zuschlagen.
Ja.
Und das gönne ich Stafford von ganzem Herzen. Also ich tendiere so ganz leicht zum Underdog, ja, weil ich das immer tue beim Super Bowl. Ja. Aber trotzdem würde ich mich bei beiden freuen, wenn sie es gewinnen. Deswegen
das ist auch mit zu diesem Underdog halten, ist ja auch in Kölner, also in Köln und FC-Syndrom. Ja, ne?
Wir sind ja immer zu dem Underdog
geboren in Köln, verstehst du? Du bist dein Leben lang Underdog in
Deswegen
Köln.
Bin ich damals auch Colts-Fan geworden, weil in irgendeinem Super Bowl waren die der Underdog mit gegen Drew Brees und die Saints und da war Peyton Manning und Dallas Clark noch, diese QB-Tight-End-Misch, die waren so geil, da habe ich mich verliebt. Peyton finde ich heute noch geil, Eli ist der Bessere, ich weiß, da brauchen wir jetzt gar nicht anfangen, 2 Ringe und so weiter und so fort.
Naja, was ich an Eli... Also was ich wirklich, ich finde ja beide gut auch, habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Aber was ich halt echt geil finde, ist, dass Eli Manning 2-mal, nicht nur einmal, sondern 2-mal die Patriots gestoppt hat. Die haben 3 von ihren ganzen Super Bowls verloren und 2 davon gegen.
Ich finde es übrigens schön.
Beide Male waren die totale Außenseiter. Und das eine Mal war die Saison, wo die Patriots 18-0 standen. Das war die Perfect Season bis zum Super Bowl. Ja. Und dann kommt Eli Manning mit diesen unfassbaren Dingern, die er da rausgehauen hat, wo sie an ihm rumgezerrt haben und er war schon halb am Boden. Ich werfe ihn noch mal kurz in die Luft, warte. Und er kommt an.
Und dann kommt David Tyree, Receiver Nummer 5 gefühlt auf dem Roster und packt das Ding
an. Also deswegen bin ich und werde ich auch ewig sein, Eli Manning-Fan.
Fun Fact dazu, am heutigen Tage dann auch die offizielle Verabschiedung von Tom Brady, hat die Patriots nicht erwähnt in seinem Post, sondern nur die Buccaneers lustigerweise.
Vielleicht muss das hastig machen oder so.
Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas zu Eli sagen, aber ich weiß, du hast es schon sehr, sehr schön zusammengefasst, deswegen belasse ich es
noch. Wollte ich auch sagen, ne? Warum kommst du nicht mit solch guten Argumenten, eine Perfect Season geschlagen von den Patriots?
Und da kommen wir nämlich zu
dem Punkt. Der erzählt mir immer, Eli ist der Beste und dann kommt da nichts dahinter, der kann das nicht mit Leben füllen.
Doch, vielen lieben Dank, dass du mir jetzt gerade nämlich das gesagt hast, weil ich weiß noch, die Mannings haben jetzt gerade diesen Manning-Cast ja montags, exzellente Sendung, wenn man dann es schafft, um 2:30 nachts irgendwie die Streichhölzer zwischen die Augen zu klemmen und ich meine, Brady wäre sogar einmal zu Gast gewesen und Eli konnte sich natürlich nicht nehmen lassen, ihn zu fragen, was denn so quasi die beste Saison für ihn gewesen wäre oder die enttäuschendste. Auf jeden Fall war quasi nachher die Essenz der ganzen Geschichte, ja, er hat ihm die Perfect Season zerstört und quasi...
Es war auch so. Das war wirklich geil.
Das Einzige, was er nicht geschafft hat, Brady, oder?
Ja, Perfect Season. Das Einzige, was er nicht geschafft hat.
Sonst hat er ja einfach alles geschafft.
Alles andere hat er gewonnen, aber er hat nicht die Miami Dolphins geschlagen, die bisher nach wie vor die Einzigen sind, die eine Perfect Season gemacht haben.
Und hat echt viel geschafft, muss man ja sagen. Deswegen,
alles, also ich würde sagen, das musst du ja erstmal holen. Ja,
und Eli Manning wird im Totenbett, kurz vom letzten Atemzug noch sagen, Brady.
Da musst du dich schon geil fühlen als Eli, ey. Das ist schon eine Nummer, die...
Ja, deswegen glaube ich ja auch, dass der in New York so ewig gelassen war. Ja, bei allem,
also wenn er nicht mal ein Denkmal kriegt in New York. Ja. Weißt du, in Philadelphia stellen sie so ein Philly Special Denkmal hin, ja, mit Nick Foles und Peterson. Und Eli Manning hat einfach in New York zweimal den Super Bowl gegen die Patriots gebracht. Also was fehlt da noch, um ein Denkmal zu kriegen?
Ja, eigentlich nichts.
Also ich finde, wir können das Thema jetzt sofort beenden. Für mich passt das gerade alles. Ich habe schon viel hitzigere Diskussionen zu dem Thema gehabt, deswegen.
Ja, es wurde ja endlich hier mal ein bisschen Argumenten gefüllt. Der Jan hat uns mal ein paar Argumente genannt, warum der Eli vielleicht doch ein guter Quarterback ist.
Ja. Vielleicht.
Nee, das fechten wir nochmal in Ruhe aus.
Kommen wir zurück zum Super Bowl.
Übrigens, der nächste Manning ist schon in der Pipeline.
Ja,
ne?
Archie. Ah ja, stimmt, habe ich gesehen. Der hat.
Bricht gerade seinen Highschool-Rekord.
Ja, genau, der geht jetzt von der Highschool, wird er gerade recruited und ist ein Top-Prospect, Leute, fürs College. Deswegen munkelt
man. Der Sohn vom ungeliebten Dritten.
Genau, vom Cooper.
Der arme Kerl.
Ist das echt so?
Ja, der sind ja drei Cooper. Brüder gewesen und der dritte war Wide Receiver und hat sich leider so verletzt, dass er nicht weiterspielen konnte. Der hätte auch eine Karriere gemacht sonst. Und dann ist bei Family Guy und so, dann nehmen die den immer total auseinander in dieser Zeichentrickserie.
Kenn ich.
Auch mit Arch Manning, der hat es doch immer geschafft. Also, und dessen Sohn marschiert jetzt gerade.
Ja, deswegen hat man auch gemunkelt, dass die Giants deswegen quasi vor 5 Jahren aufgehört haben, Football zu spielen, damit sie bis zu dem Zeitpunkt auch den First Pick haben im Draft.
Also hat Archie quasi noch eine Chance? Nee, Archie ist der Junge, ne?
Archie ist der jetzt Cooper? Kommt. Ja. Cooper ist der genau. Vater von
Archie. Hat er also auch noch eine Chance, einen Ring zu kriegen, ja?
Richtig.
Ja, stimmt.
Genau wie ich.
Richtig. Meine Geschichte. Ich wollte es nicht sagen.
Cooper Manning, die Parallelen sind. Ich verstehe dich ganz genau.
Ja, vielleicht jetzt nochmal die letzte Rolle zurück. Super Bowl. Du hast jetzt zwar schon gerade gesagt, der Underdog ist natürlich vielleicht dein Team an dem Wochenende. Gehen wir mal mit der Prediction ran. Was sagst du?
Also ich wie gesagt, ich bin immer so, tendiere immer zum Underdog hin. Ich glaube, dieser Saison kann alles passieren. Also ich glaube, die Bengals können das Ding auf jeden Fall gewinnen, aber für mich klarer Favorit sind die Rams. Also weil die mit Von Miller jetzt noch in der Defense, ja, dieses zweiköpfige Monster da mit Aaron Donald und Von Miller. Ja. Plus Odell Beckham Jr., der irgendwie seinen dritten Frühling erlebt gerade und wahrscheinlich happy ist und jeden Tag den Hollywood Boulevard rauf und runter läuft und sich fotografieren lässt. Also auf jeden Fall haben die ein so starkes Team. Es wird ganz, ganz schwer, die zu schlagen. Aber wenn es einer schaffen kann, dann, wie man gesehen hat, auch in der zweiten Halbzeit durch so eine Defense-Leistung oder eine Defense-Steigerung, wie sie die Bengals da gemacht haben. Bei Burrow mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil ich glaube, dass der seinen Stiefel durchzieht und wenn der eine Chance kriegt, dann wird er die auch nutzen. Also es wird hoffentlich ein spannendes Spiel, das ist für mich immer das Allerwichtigste. Ja. Ja. Bitte, bitte einen spannenden Super Bowl. Aber ich glaube, Favorit sind klar die Rams. Die sehe ich auch.
Ja, da schimpfst du ja auch oft mit mir, ne? Dass ich schon mal vorab gerne den Super Bowl schon mal nicht madig rede, aber ich habe vor den Finals gesagt, ich sag, wenn die Bengals gegen die Rams spielen, dann kriegen wir einen langweiligen Super Bowl. Habe ich vorher gesagt, da habe ich das Spiel noch nicht gesehen. Hab von dem. Ich glaube, so langweilig wird's nicht. Aber was du sagtest, Tennessee hat die 9-mal gesackt.
Du, ich habe auch nach also Mitte zweites Quarter beim Championship Game stand es 21-3. Und die Bengals haben nicht einen einzigen Drive irgendwie außer dieses Field Goal da hingekriegt. Und die Chiefs haben 3-mal den Ball gehabt und 3 Touchdowns gemacht. Sie dann kurz vor der Halbzeit vor der Endzone standen und das Ding nicht reingebracht haben, was da, wo ich sehr fassungslos war. Aber Tatsache ist, das ist genau das, was passieren kann auch. Man weiß nie, wie es ausgeht am Ende, wenn die Bengals mitspielen. Ganz ehrlich. Und das war ja im Spiel davor genauso.
Das ist eigentlich ganz geil. So eine Wundertüte für einen Super Bowl.
Ja. Ich kann aufgrund persönlicher, aufgrund persönlicher Wetteinsätze an dem Wochenende nicht für den Underdog mitgehen. Ich habe, wir haben zusammen geguckt natürlich am letzten Wochenende und ich habe in Woche 16 aus meinem Giants-Frust heraus eine Wette platziert auf die Rams mit einer relativ guten Quote, weil die zu der Zeit mit 3-4 Niederlagen unterwegs waren. Deswegen.
Ich habe meinen Sohn auf die Bengals gesetzt.
Ja.
1 Euro, 13 Euro gewonnen. Das heißt, warum haben wir nicht 100 gesetzt? Du bist nie zufrieden, verstehst du?
Ja, ich habe um 3:30 nachts jetzt bei dem Spiel Rams gegen San Francisco kurz einen Schrei losgelassen, ähnlich wie du dann bei dem KC-Spiel, weil ich kurzzeitig sehr, sehr viel Angst um mein Geld hatte.
Ja, aber ich sagte, es wird. Das Einzige, was ich vermissen werde, ist, dass ich diesen Media Day nicht erwische oder nicht wahrnehmen kann und auch diese Pressekonferenzen vor dem Super Bowl, weil das hat immer am meisten Spaß gemacht.
Es sieht auch immer spektakulär aus.
Ja, es ist einfach, der Media Day selber ist sowieso mega geil, aber du hast dann immer noch mal danach auch beide Teams, wo du zu Pressekonferenzen hingehen kannst in den Hotels der NFL da in der Stadt. Und das Geile ist halt, du hast dann die wichtigen Spieler, die sitzen dann auf so einem erhöhten Podest. Mhm. Ja, und da stehen natürlich immer 20 Mann drum, ne? Ob das jetzt, weiß ich nicht, wird dann bei Matthew Stafford und Aaron Donald und Von Miller, die werden da sitzen. Und der Rest der Mannschaft, die nicht ganz so, die sitzen dann eigentlich in so einem Nebenraum. Ja? Da sind einfach ein paar Tische aufgebaut mit ein paar Wasserflaschen und so. Und da sitzen die und quatschen und keine Sau interessiert sich für die.
Und ja? Denken sich, wir sind nicht die
da Top 5. Bin ich dann immer hingegangen ja? Und habe mit denen Interviews geführt. Das hat so, und dann habe ich dann Fragen gestellt wie, stimmt das, dass ihr keinen Sex haben dürft hier in der Woche vor dem Super Bowl und so? Und die Jungs so, was? Ich bin gerade wie frisch verheiratet. Meine Frau wird mich umbringen ja. Und was weiß ich was, weißt du?
Dein Coach,
und halt, das, ganz andere das? Fragen halt. Einfach mal ganz andere Fragen stellen als die anderen, weißt du?
Ja, okay.
Und wie viele Steaks frisst du so am Tag? Und also weißt du, so aus dem Lebensablauf und Moralen und so, die Jungs, du konntest mit denen ganz normal quatschen. Da waren die wirklich Jungs wie du und ich und die saßen da und haben sich gefreut, dass mal einer zu ihnen kam.
Verrückt.
Das vermisse ich. Das wird ja nicht der Fall sein, weil wir jetzt in München sind. Aber das machen wir dann nächstes Jahr in Arizona. Hoffe ich.
Arizona ist es dann schon. Glendale, ne? Auch ein geiles Stadion.
Jupp.
Da war ich schon mal.
Sollen wir überlegen, da mal hin?
Ich meine sogar, dass die Giants gegen die Patriots dann einen Super Bowl in Arizona gewonnen haben.
Yeah. Der zweite war.
Den zweiten war es, ne? Genau, weil als Gronk in den letzten Pass nicht
gekriegt hat.
Ja, aber dann war es nur beim
Helmcatch. Mhm.
Genau, aber das war ja der, also beim zweiten, stimmt, der zweite Super Bowl-Sieg, der dritte kam ja erst danach, die zwei Jahre später, genau. Ne, vier Jahre später, egal. Aber ja, Arizona. Richtig. Ja.
Ja, was tippst du denn? Was tippst du denn?
Boah, willst du jetzt ein Ergebnis tippen oder einfach nur Tendenz?
Wenn du einen hast, nehme
ich
das
ja, auch. Also, auch eine Tendenz, sagen wir mal so, ich habe jetzt mal geguckt, vor der jetzt in der Woche, glaube die Buchmacher sehen die Rams mit -4 vorne. Also in Amerika ist ja -4. Sehen sie mit 4 Punkten vorne. Ich tendiere aufgrund persönlicher Interessen sogar zu sagen, dass sie, glaube ich, einen Touchdown gewinnen werden. Wie viel, weiß ich nicht. Aber ich sehe es ähnlich wie Jan. Ich glaube halt am Ende wird dieses Trade-Ding, was die Rams über die letzten 2-3 Jahre gemacht haben, wird am Ende das bringen, was sie sich erhofft haben, nämlich den Titel, weil.
Aber ich sage euch, Jungs, vergesst nicht, es kann alles passieren. Also wenn ich jetzt einen Tipp abgeben werde, werde ich auf die Bengals setzen, obwohl ich eigentlich glaube, die Rams machen es, aber ich werde auf jeden Fall 3 Punkte Vorsprung für die Bengals sagen.
Oh.
Weil erinnert euch nur daran, den Matthew Stafford, als der, ich weiß nicht mehr, wer es war, die Nummer 3 bei den 49ers.
Underthrow, den er gemacht hat.
Unfassbaren Ball nicht gefangen.
Das war der Gamebreaker auch.
Dann wäre das Spiel aus gewesen. Ja,
das stimmt.
Dann würden wir jetzt über die 49ers reden und nicht über die Rams. Also, das kann alles passieren. Das kann alles passieren.
Aber da hast du vollkommen recht, aber das ist das Wunderschöne am Football.
Ich setze auf den Underdog auf jeden Fall. Ich werde meinem Sohn diesmal 10 Euro in die Hand
nehmen. 10 Euro, sehr gut.
Und dann werden wir auf den Underdog setzen.
Max?
3 Punkte vor für Bengals.
Wo legst du deine 10 Euro hin?
Ja, tatsächlich, ich habe auch viel überlegt, aber ich werde jetzt allein wegen McPherson und weil ich jetzt nachträglich noch eine Kicker-Karriere anstrebe bei den Centurions mit Zwinker-Smiley, werde ich jetzt für McPherson gehen und für die Bengals. Dann sage ich ganz klar, natürlich mit 3 Punkten Vorsprung. Wie könnte es anders sein?
Was?
Eine schöne Geschichte, die hast du ja gerade ausgedacht mit McPherson.
Ja, weißt du doch. Ich höre immer nur von allen, sagen hier Kicker.
12 von 12 in den Playoffs. Aber
das wäre krass, ne? Dann halt, wenn du, stell dir mal vor, der muss nur einmal rausgehen an dem Tag. Eieiei, ich glaube, dann fängt das Bein an zu wackeln, ne?
Ich erinnere mich noch genau, es gab mal, das habe ich auch, als ich angefangen habe, Football zu spielen, gab es ein Spiel, Baltimore Colts damals noch gegen die Dallas Cowboys, und das war 16-16 bis zum Schluss oder 13-13 bis zum Schluss. Und dann gab es irgendwie einen 43-Yard-Field-Goal oder so. Und dann war Jim O'Brien, hieß der damals. Und dann sagt der Sprecher, sagt dann, all the money, all the glory lays on the right foot of rookie Jim O'Brien. Mit der Stimme auch.
Oh, das ist aber eine geile Stimme.
Ding da rein. Und genau das könnte vielleicht in 2 Wochen oder in knapp 2 Wochen passieren.
Geil.
Schauen wir mal.
Da fällt der erst um mit der Prediction. Jawohl.
Ja, in dem Sinne. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang mit dir weiterreden, ja. Aber wir müssen los. Du musst los. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Sehr
mega
gerne.
Geil. Hat mich mega gefreut.
Ja, auch, letztes auch Wort. Von meiner Seite. Vielen lieben Dank fürs Erscheinen. Und ja, vielleicht hört man sich dann mal nach dem Super Bowl wieder, um zu gucken, wer recht behalten hat. Ja. Und
schauen wir mal.
Genau.
Alles klar, Jungs. Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Bis dahin, schwarz dich müd.
Martiot.
Und bis bald.
Bis bald. Ciao.